75 Jahre NATO, wenige Jahre nach dem verheerenden Weltkrieg gegründet als Allianz zur Verteidigung. Und zum Jubiläum in Washington, da ist die Friedensdividende längst aufgebraucht. Das Bündnis rüstet auf in der Gegenwehr zu Russland. In Deutschland sollen Marschflugkörper stationiert werden als starkes Zeichen der Abschreckung. 32 Länder gehören inzwischen zur NATO und die Ukraine, die wäre in Zukunft gern dabei. Wie diese Zukunft aussieht, entscheidet sich vor allem auch durch die Wahlen in den USA. So war Donald Trump natürlich nicht beim Gipfel, aber doch irgendwie immer Thema. Zwischen Rüstung und Diplomatie, wie kann die NATO den Frieden sichern? Unser Thema heute.
Phoenix-Runde.
Das ist das erfolgreichste Sicherheitsbündnis, das in der Geschichte und international existiert. Darum ist das ein Festakt, der hier stattfindet, aber gleichzeitig ein Moment, in dem wir uns über die Aufgaben, die vor uns stehen, zu verständigen haben.
Der Bundeskanzler am zweiten Tag des NATO-Gipfels. Ganz herzlich willkommen aus Berlin. Ja, sprechen wir über die Zukunft der NATO mit diesen Gästen. Kerstin Klüver-Eschbruck ist bei uns, Politikwissenschaftlerin, Senior Advisor bei der Bertelsmann Stiftung. Sie leitet dort unter anderem das Deutsch-Amerikanische Zukunftsforum. Ich begrüße Stefan Luft, er ist Politikwissenschaftler an der Uni Bremen. Er hat ein Band herausgegeben mit dem Titel Ukraine-Krieg, warum Europa eine neue Entspannungspolitik braucht. Herzlich willkommen, Markus Kolb, Militärökonom an der Militärakademie der ETH Zürich. Das ist die Ausbildungsstätte für Berufsoffiziere der Schweizer Armee. Und ich begrüße Jan Opielka. Er ist freier Journalist für deutschsprachige und polnische Medien und er lebt in Polen. Frau Klüver-Eschbruck, das erfolgreichste Bündnis, sagt der Kanzler. Das war ein Satz, der öfter jetzt fiel rund um das Jubiläum. Was hat die NATO zu feiern?
Die NATO hat zumindest mal in den letzten Jahren des schweren Angriffskriegs Russland auf das freie Territorium der Ukraine zu feiern, dass sie nicht nur zusammengehalten hat, sondern der Ukraine zur Seite gesprungen ist mit einer schlussendlichen Entscheidungsstärke. Es hat etwas gedauert. Angefangen haben wir mit Helmen und Lazaretten und gelandet sind wir bei Marschflugkörpern zur eigenen Abschreckung, aber eben auch F-16 zur direkten Luftverteidigung der Ukraine. Wir haben jetzt nicht nur Pläne gesehen, noch viel schneller, noch viel stärker, noch viel effektiver auch europäische Truppen für einen möglichen Artikel 5 Einsatz fertig zu machen, vorzubereiten. Die Tatsache, dass das dann noch mal auf kürzester Zeit quasi und in Haushaltssperren gelungen ist, ist vielleicht nicht ganz verkehrt.
Mhm. Herr Luft, was würden Sie sagen? Wozu könnte man der NATO gratulieren jetzt zum 75-jährigen Jubiläum?
Nun, zunächst mal kann man ihr gratulieren, dass sie bis zum Zerfall der Sowjetunion als Defensivbündnis sehr erfolgreich war. Sie hat sich allerdings in den Jahren danach in ein Offensivbündnis verwandelt. Sie befindet sich in einer Sackgasse. Sie hat kein Konzept für eine Exit-Option aus dieser Konstellation. Sie hat sich in einen Krieg hinein manövriert, aus dem sie nicht weiß, wie sie herauskommt. Sie kann diesen Krieg nicht gewinnen. Und es wird mit jedem Tag, mit jeder Woche, wird die Gefahr der Eskalation, die dauerhaft von Anfang an besteht, immer größer. Am Ende könnte ein dritter Weltkrieg stehen. Und
das
deshalb
heißt, wäre es Ihrer Meinung nach besser gewesen, die NATO hätte keine Waffen an die Ukraine geliefert?
Es wäre zumindest geboten gewesen, von Anfang an Friedensverhandlungen ernst zu nehmen. Die Friedensverhandlungen im März 2022 und von Seiten des Westens überhaupt mit Russland und mit anderen Beteiligten.
Nun haben wir in dieser Woche ein Bombardement von einem Kinderkrankenhaus in Kiew erlebt von Putin. Wie kommen Sie auf die Idee, dass von dieser Seite aus Friedensverhandlungen geführt werden wollen?
Kollateralschäden. Auch Kriegsverbrechen sind Teil aller Kriege. Wenn Sie daran denken,
Sie nennen die Bombardierung eines Kinderkrankenhauses einen Kollateralschaden.
Das weiß man nicht. Das weiß man nicht. Niemand weiß das, wer der Verursacher ist. Es kann sich um einen Kollateralschaden handeln. Es kann sich um ein Kriegsverbrechen handeln. Man weiß es nicht. Nur es haben in anderen völkerrechtswidrigen Kriegen im Irak, in Afghanistan,
okay,
in Vietnam
haben
Kriegsverbrechen stattgefunden, die Sie sicher alle noch in Erinnerung haben.
Okay, ich würde gerne bei der NATO bleiben und bei der Frage, inwieweit die NATO ja jetzt in dieser Position, in der sie jetzt ist, Herr Kolb, wo sagen Sie, ist das jetzt im Moment eine Position der Stärke und was hat sich da verändert im Vergleich zu vor 5 Jahren vielleicht?
Also ich beginne mal mit den Basics. Die NATO ist kein Offensivbündnis und sie ist auch nicht Kriegspartei. Mhm. Punkt. Was die NATO macht, ist, sie hilft einem angegriffenen Staat nach Artikel 51 der UN-Charta durch Lieferung von Waffen. Dazu ist sie völkerrechtlich berechtigt und das hat auch nichts mit dem Irakkrieg oder mit anderen Fragen zu tun. Ein Unrecht macht das andere nicht ungeschehen, wie ich immer sage. Natürlich ist es für die NATO ein schwieriger Moment, weil sie eben vor der Frage steht, wenn ich eine solche Aggression sehe, also ich habe einen Staat, der offenbar ein völlig anderes Verständnis hat von der Staatenwelt, auch von völkerrechtlichen grundsätzlichen Fragestellungen, und jetzt greift dieser Staat einen anderen Staat an, unter offener Verletzung der UN-Charta, unter Verletzung der souveränen Gleichheit und so weiter und so weiter. Wie stehe ich dazu? Oder? Und ich denke, das ist eine Frage, die der NATO geholfen hat, sich wieder selber so ein bisschen zu finden oder selber sich zu sehen, worum es eigentlich geht. Nicht um Angriffskriege, sondern um die Bewahrung der Stabilität. Und wenn wir zurückschauen in die Geschichte, die NATO, der große Erfolg der NATO war ja eigentlich die Abschreckung der sowjetischen Expansion. Und wir denken heute ja also teilweise so romantisch über die Sowjetunion, aber dass die Sowjetunion genauso ein expansives Konzept verfolgt hat wie das heutige Russland, das ist wenigen bewusst. Und ich glaube, dass es vielleicht dieser Rückgriff ist auf die Geschichte, der die NATO wieder zu sich selber zurückgeführt hat.
Mhm. Herr Opielka, wie schätzen Sie es ein, auch aus der Sicht von jemandem, der aus einem osteuropäischen Land kommt, aus einem Land, das später erst der NATO beigetragen ist?
Also ich würde dieser ersten Einschätzung von Herrn Luft zustimmen, dass die NATO sich dazu gratulieren könnte, dass sie tatsächlich als Verteidigungsbündnis, weitestgehend als Bündnis, das geht nicht um die einzelnen Mitglieder, die natürlich Kriege geführt haben, wie sie angeführt haben, auch schon vorher, aber als Verteidigungsbündnis hat es dazu beigetragen, dass der kommunistische Block einfach zusammengebrochen ist. Aus der Perspektive Polens kann ich das sehr gut nachvollziehen, warum das Land dann in die NATO beitreten wollte, weil die polnische Geschichte, wie auch die Geschichte vieler anderer osteuropäischer Länder, eben dadurch geprägt hat, durch eine sehr blutige Geschichte mit der Sowjetunion. In Polen fing das mit den Teilungszeiten an, polnisch-sowjetischer Krieg und dann später der Zweite Weltkrieg, Überfall von Sowjetrussland, dann der Realsozialismus und so weiter. Es ist nachvollziehbar. Allerdings glaube ich, dass sozusagen andere Konzepte möglich waren. Und das wissen wir auch, dass praktisch in den 90er Jahren andere Konzepte der Sicherheitsarchitektur möglich waren, auch unter Einbindung Russlands. Denn wir sollten auch nicht vergessen, dass die deutsche Einheit eben durch Gorbatschow entstanden ist.
Putin und nicht mehr Gorbatschow.
Ja, wissen Sie, aber Sie können ja nicht das, was jetzt passiert, ohne die Vorgeschichte erzählen. Also wenn wir immer die Vorgeschichte sozusagen weglassen und dann nur am 22. oder 24. Februar 2022 beginnen, dann blenden wir ganz wichtige Kontexte einfach aus.
Insofern, aber Polen wollte in die NATO.
Polen wollte natürlich in die
NATO. Am Anfang war die NATO nämlich eher zurückhaltend damit.
Ja, aber wissen Sie, ich glaube, dass das letztlich nicht die Entscheidung Polens war oder das nicht maßgeblich war, ob Polen in die NATO wollte, sondern ob das Verteidigungsbündnis oder ob die NATO selber sich erweitern wollte und ob die maßgeblichen Spieler eben dafür waren. Es ist nicht die Frage, ob Polen oder Tschechien oder die Slowakei wollte, weil das war auf einem anderen Blatt geschrieben und da war eine Mehrheit dafür, aber es war natürlich der Wille der NATO, sich zu erweitern und den sehe ich durchaus kritisch,
sehr kritisch sogar. Weil das Clinton-Protokolle von 93 sind Ihnen schon bekannt. Also es war ja Walasa, der ganz absichtlich gesagt hat, weil er den Russen misstraut hat, auch dem postsowjetischen Russland, dass Polen in die NATO soll und das mit Clinton genauso diskutiert hat. Also diese Propagandaerzählung, die NATO hätte sich absichtlich ausgebreitet, der muss man leider immer wieder entgegentreten, finde ich. Es waren die souveränen Staaten Osteuropas, die sich aus eigenem Entschluss diesem Verteidigungsbündnis angeschlossen haben. Und zwar genau, weil sie eben Russland misstrauen und, wie wir jetzt sehen, mit gutem Grund misstrauen.
Es gibt ebenso Dokumente von bereits 92 aus den USA, wo es eine heftige Diskussion schon gab von Befürwortern und Gegnern einer NATO-Erweiterung, die weitgehend die gleichen Argumente gebracht haben, wie sie heute gebracht werden. Das heißt, dass man dadurch wieder den Kalten Krieg, den man gerade beendet hat, wieder aufleben lassen will. Und ich betone es nochmal, die Tatsache, dass Polen in die NATO wollte, ist nachvollziehbar, aber es war nicht maßgeblich, es war letztlich die Entscheidungswillen der USA.
Ja, aber wie viel sicherer ist Polen, seit es Mitglied in der NATO ist?
Wissen Sie, ich glaube, das ist schwer einzuschätzen, weil wenn Sie natürlich die heutige Situation schauen und dann sehen wir, dass dort ein Krieg tobt in der Ukraine, dann muss man natürlich sagen, sind die meisten Polen, das sagen auch Umfragen, glücklich darüber, dass wir in der NATO sind. Es ist die Frage, deswegen wichtig ist die Vorgeschichte, die wir heute natürlich hier nicht so diskutieren werden, aber ob es andere Möglichkeiten gab, eine Sicherheitsarchitektur zu schaffen, wo Russland eingebunden hätte werden können.
Also Sie meinen zum Beispiel die Neutralisierung der Ukraine, das hat ja super geklappt.
Nein, es ist eine Binsenweisheit, dass die Osterweiterung der NATO, das immer stärkere Heranrücken an Russland, in Russland Einkreisungsängste hervorgebracht hat. Und Putin hat mehrfach, auch auf der Münchner Sicherheitskonferenz, darauf hingewiesen, dass zum Beispiel die Aufnahme der Ukraine in die NATO für ihn eine rote Linie ist. Er will keine GIs an seiner Außengrenze.
Aber er hat die Ukraine ja angegriffen, obwohl die Ukraine nicht in der NATO war.
Nein, er hat die Ukraine angegriffen, weil der Westen verschiedene seiner Angebote zu verhandeln über die Position der Ukraine ausgeschlagen hat. Also, die Verhandlungen haben doch im Herbst 2021 das doch alles dokumentiert.
Das stimmt ja einfach nicht.
Frau Klüge und Herr Kolb,
Moment. Die Tatsache, dass Russland alle stehenden Diskussionsforen, wenn man so will, die NATO-Russland-Dimensionen, dass sie die ausgeschlagen haben, dass sie de facto sich zurückgezogen haben aus diesen Diskussionen. Partnership for Peace entstand nicht im Vakuum. Russland hat in jedem Format, was dazu hingeführt hat, dass wir eine NATO-Russland-Akte hatten, wurde immer diplomatisch mit einbezogen. Und die Frage, die das wirkliche Zünglein an der Waage damals war, ist, dass James A. Baker III. Zu Gorbatschow sagte, darf nicht jedes Land schlussendlich sein eigenes Militärbündnis wählen, Herr Gorbatschow. Und dem hat Herr Gorbatschow zugestimmt. Und die Version des vereinten Europäischen Hauses, das Gorbatschow vorgezogen hätte, das Bauen einer großen Sicherheitsarchitektur, das hat schlussendlich Platz gemacht zu einem realpolitischen Umgang der NATO mit Russland über verschiedene Verträge, über verschiedene Abkommen, aber über stetige, informierende und teilende Diplomatie. Das stimmt ja nicht, dass Russland da irgendwie in einem Informationsvakuum gesessen hätte und die NATO dann immer weiter vorrückt. Das ist auch einfach nicht richtig.
Das behauptet doch keiner.
Aber Sie behaupten zum Beispiel, Russland hätte Einkreisungsängste gehabt. Ja. Dann schauen Sie sich bitte die Interviews an, die Putin gegeben hat 2004, nach der sogenannten ersten Runde der Osterweiterung, dem Beitritt des Baltikums. Und da sagt Putin wörtlich, übrigens auch zu deutschen Journalisten, nö, die können machen, was sie wollen, das sind ja souveräne Staaten. Also wo ist da die Einkreisungsangst?
Das hat aber natürlich danach noch zugenommen, das hat sich ja fortgesetzt. Und dann ist das virulent geworden.
Das stimmt einfach nicht.
Wenn man das ergänzen könnte, weil ich glaube, es ist so wichtig, dass wir das nicht vergessen. Also zum einen, es gab in den USA ganz prominente Stimmen, die gesagt haben, wenn wir die NATO-Osterweiterung beginnen und weiterführen, schon in den 90er Jahren, George Kennan beispielsweise, also der wichtige Geostratege nach der Containment-Politik nach dem Zweiten Weltkrieg, er meinte, dann fördern wir die nationalistischsten und chauvinistischsten Kräfte in Russland. Das ist einfach so, wenn man diese Politik betreibt. Und das Zweite, nochmals, es geht nicht darum, dass ich frage Sie einfach, warum ist sozusagen glauben Sie, dass der Wille der jeweiligen Staaten oder der Regierung auch in Osteuropa, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Rumänien und so weiter, ist das entscheidend gewesen, dass die NATO als Verteidigung, okay, dann nehmen wir sie auch, weil sie ja wollen, oder gibt es eventuell andere Interessen? Ich gehe davon aus, dass es natürlich im Interesse der USA und der NATO
ist, ihren Einflussbereich zu erweitern. Ich stelle Ihnen jetzt mal eine Gegenfrage. Hat nach Ihrer Ansicht ein souveräner Staat das Recht, sein eigenes Verteidigungsbündnis zu wählen, aus eigenem Entschluss, ja oder nein?
Theoretisch sollte es das haben, wissen Sie, aber wir leben in einer Welt, wo sozusagen das Thema Souveränität wird überbewertet, weil es gesagt wird, es gibt entweder souveräne Staaten oder unsouveräne Staaten. Ich glaube, es gibt so etwas wie eine Graduierung.
Das sagt Putin auch.
Das ist aber die Realität.
Ich möchte mal an die Stelle der Ukraine Mexiko setzen. Wenn Mexiko für sich in Anspruch nehme, in ein Bündnis mit China oder mit Russland zu gehen. Die Amerikaner würden nicht 24 Stunden zögern, in Mexiko einzumarschieren oder zumindest denen ein Ultimatum zu setzen, um das zu beenden.
Das Herr Luft, nochmal die Frage, das klingt, wenn ich jetzt Sie so höre, habe ich den Eindruck, dass Sie es richtig finden, dass Putin die Ukraine angegriffen hat.
Nein, ich finde, das ist ein völkerrechtswidriger Angriff gewesen. Das ist für mich keine Frage. Aber er hat seine Geschichte, er hat seine Ursachen. Und zu behaupten, wie das vorhin behauptet worden ist, das sei ohne irgendwelche Kontexte, ohne jahrzehntelange Geschichte dazu gekommen, das ist einfach grober Unsinn.
Der Dissens ist, glaube ich, klar.
Nein,
ich glaube, wir kommen hier in dem Punkt nicht weiter. Ich würde ganz gerne nochmal auf die NATO schauen und die Frage, wie man denn jetzt mit diesem Konflikt umgehen sollte, oder mit diesem Krieg und wie man das jetzt haben wir heute, haben wir einen NATO-Gipfel, wo ganz klar starke Zusagen, was Waffen und Waffenlieferungen betrifft, an die Ukraine gemacht worden sind. Also Kampfflugzeuge, Marschflugzeuge, Flugkörper, auch Europa, Deutschland soll stärker eingebunden werden. Frau Klüver-Eschbeck, ist das sozusagen nochmal eine neue Dimension, die man auf diesem NATO-Gipfel jetzt gesehen hat?
Ich glaube, es ist ein klarerer Umriss nochmal. Also die F-16, auf die die Ukrainer nun wirklich schon Monate warten, die ihnen schon zugesagt waren, wo von den Europäern gesagt wurde, erst muss die Ausbildung stimmen, erst ist es ja auch keine neue Waffengattung. Herr Kolb wird es nochmal bestätigen. Das heißt, diese Idee, dass sie wirklich nutzbar gemacht werden müssen im vollen Umfang, die Marschflugkörperdimension, das sind alles Zusätze. Ich glaube, worauf die Ukraine gewartet hat und wo auch starke Unterstützer der Ukraine drauf gewartet haben, ist wäre die Zusage der NATO gewesen, auch Waffensysteme noch systematischer gegen russische Ziele einzusetzen, nicht nur über Drohnen und über andere Möglichkeiten zu agieren. Das kann und wird aus diesem Konstrukt der NATO auf diesem Gipfel nicht kommen, würde auch nicht kommen, würde ich auch nicht erwarten. Das sind alles graduelle Verhandlungspositionen. Und aber es ist eine ganz klare materielle Erweiterung der Unterstützung der Ukraine über diese letzten drei NATO-Gipfel, die wir gesehen haben.
Also eine Annäherung. Wird das Russland und Putin abschrecken und davon abhalten, die Ukraine weiter anzugreifen?
Ich glaube, es wird ihn definitiv nicht abschrecken. Wir hatten das im Vorgespräch schon, ich hatte es erwähnt, dass der jetzige CIA-Chef Burns, als er in Moskau vor 20 Jahren Botschafter war, hat gesagt, es gibt keine maßgeblichen Kräfte, keine nennenswerten Kräfte in Russland, die nicht sagen, das ist die roteste Linie, dass die Ukraine Teil der NATO wird. Das heißt, Russland wird sozusagen so lange kämpfen, bis dieses Ziel erreicht ist, dass das verhindert wird. Und ich glaube, dass dieses Signal, was von diesem NATO-Gipfel ausgeht, also Sie haben die in der Sendung im Titel ja den Begriff Frieden genannt, also von der NATO geht überhaupt keine Friedensinitiative aus, wo es tatsächlich bereits, also die über das hinausgeht, was der Zelensky plan ist, also der vollständige Rückzug aus der Ukraine, der russischen Truppen, Kriegsseparation, Ahndung von Kriegsverbrechen und so weiter. Dabei gibt es tatsächlich Konzepte, aber bei diesen Konzepten ist das ein Kompromissfrieden, wo beispielsweise die Ukraine tatsächlich auf Teile der vier Oblasten verzichten müsste. Einfach mit welchem Ziel? Mit dem Ziel, diese Eskalation einfach zu verhindern und um einfach Menschenleben zu retten. Also schon in erster Linie alleine
das. Dann hätte aber ein völkerrechtswidriger Angriff sozusagen zu einem Erfolg geführt.
Genau. Wissen Sie, aber wir versuchen hier ein Idealbild zu schaffen, dass sozusagen entweder jemand gewinnt oder jemand verliert. Die Ukraine darf nur gewinnen. Wissen Sie, die Ukraine hat schon jetzt verloren. Genauso wie Russland übrigens auch schon verloren hat, beziehungsweise Hunderttausende von Menschen verloren haben. Es wird keinen gerechten Frieden geben. Und ich glaube, das den Menschen zu suggerieren, was sollte ein vollständiger Sieg bedeuten?
Wissen Sie, ich meine, er ist ja derjenige, der den Krieg am Laufen hält. Er könnte den Krieg ja jeden Tag beenden.
Ich möchte, aber er wird das nicht tun. Das wissen Sie doch selber, dass das absurd ist. Ich möchte noch mal mich wirklich dagegen verwahren, dass Sie unterstellen, hier würden russische Propagandaerzählungen. Ich unterstelle Ihnen auch nicht, obwohl es inhaltlich identisch ist, dass es amerikanische Propagandaerzählungen sind, die sie verbreiten. Okay. Lassen wir das. Einigen wir uns darauf, dass diese oberlehrerhafte Art und Weise so eine Diskussion nicht fördert.
Sie meinen die, die Sie jetzt gerade hier zeigen?
Nein.
Aber die Zuschauer, unerträglich. Die Zuschauer können das ja überprüfen. Ja. Also ich meine, alles, was Sie erzählt haben, können die Zuschauer gerne... Ja, aber
das gilt doch für Ihres auch.
Genau, für mich auch.
Das gilt für Ihre Prognosen im März 2023, dass Russland im Herbst 2023 am Ende ist.
Aber da geben Sie mich jetzt auch falsch.
Ja, nein,
das sollten wir vielleicht einfach
mal kurz... Das müssen wir schon mal kurz klarstellen, weil das war ja... Herr Kolb, Sie haben im März gesagt, Sie gehen davon aus, dass, können Sie sich vorstellen, dass im Oktober dieser Krieg beendet ist. Vielleicht erklären Sie es nochmal, wie Sie es gemeint
haben. Nicht
damit.
Ich habe nicht gesagt, dass die Kampfhandlungen enden. Ich habe damals in diesem Interview in der Neuen Zürcher Zeitung gesprochen von der einsatzfähigen russischen Reserve. Das waren diese 3000 Panzer, die da immer durch die Medien gegeistert sind. Und ich habe gesagt, dass bis dahin der Krieg an einem Punkt ist, wo ihn Putin strategisch verloren haben wird. Das heißt also, wo er weiter Material hinopfern kann, wie er das ja auch im Moment macht, wo aber dieser Krieg nicht mehr im Sinne seiner ursprünglichen Kriegsziele enden wird, nämlich die Unterwerfung der Ukraine. Und wie gesagt, Sie können es Verhandlungen nennen oder Sie können es Kompromiss nennen, aber wissen Sie, ein Diktatfrieden bleibt ein Diktatfrieden und Unterwerfung bleibt Unterwerfung, egal mit welchen Labels Sie das belegen.
Aber das heißt Krieg ad infinitum.
Lassen Sie mich
das
bitte,
heißt Krieg bis zum letzten
Ukrainer. Überhaupt
nicht. Das ist die amerikanische Position, die Sie vertreten. Das können Sie machen.
Ich vertrete keine amerikanische Position.
Der humanitäre Preis, die ökologischen Kosten, die politischen Kosten, die müssen, ja.
Wer hat die losgetreten? Okay, Moment, das Kinderkrankenhaus.
Es muss ein Ende finden. Das ist doch...
Sie haben gerade gesagt, in der Neuen Zürcher Zeitung, wo Sie das gesagt haben. Ich habe gestern einen Bericht in der Neuen Zürcher Zeitung gelesen von einer Kollegin von Carnegie Europe, von der Stiftung, der Name entfällt mir jetzt in diesem Moment, die absolut nicht anti-amerikanisch ist und anti-NATO. Sie sagt wortwörtlich, wo ist die Strategie der NATO für das, also für das, was kommen soll? Sowohl für die Ukraine gibt es keine Strategie, schreibt sie, als auch für Russland. Denn das müssen wir auch bedenken. Was soll passieren? Also sagen Sie mir, was ist das Ziel? Also wir können natürlich jetzt idealistischer sagen, die ukrainische Armee schafft es, alle Gebiete zu befreien. Was passiert dann? Mhm. Russland
ist
nimmt
ja
seine Truppen zurück
wenn,
und sagt, Game over? Nein.
Warum die NATO dann nicht ganz früh von Anfang an mit der Masse aufgetreten ist an Rüstung, die sie jetzt bereit ist zu liefern. Das hätte sicherlich etwas, hätte doch
Das ist eben ein Teil der russischen Auslandspropaganda, meiner Ansicht nach, diese Angsterzählung, was könnte dann passieren, oder? Ich bin persönlich der Überzeugung, wenn die NATO entschlossener die Ukraine unterstützt hätte, also schon in 22 und 23, bevor es den Russen gelungen ist, sich einzugraben, befestigte Stellungen zu richten, die ganze Logistik nachzuschieben, dann wäre dieser Krieg anders verlaufen.
Aber warum hat die NATO es nicht gemacht?
Vermutlich, also ich vermute, weil sie sich eben hat beeindrucken lassen von diesen Angsterzählungen. Und wenn Sie eines merken an den sogenannten roten Linien, ich gebe Ihnen ein Beispiel, im September 23 hat die Ukraine das Hauptquartier der russischen Schwarzmeerflotte in Sevastopol in die Luft gejagt. Rieseneffekt, ganzes Gebäude, das heiligste militärische Gebäude der ganzen Krim, die ja angeblich heilige russische Erde ist, Klammer auf, was auch eine russische Propagandaerzählung ist, Klammer zu. Was passierte? Nichts. Und wenn Sie die Geschichte angucken, der ganzen sogenannten russischen roten Linien, dann stelle ich immer wieder fest, und das können Sie empirisch nachprüfen, was ist bisher passiert? Nichts.
Das stimmt ja nicht.
Und Sie wollen es darauf ankommen lassen, dass sozusagen bislang nicht passiert ist. Deswegen können wir weiter sozusagen auf den ukrainischen Sieg setzen und dann darauf hoffen, dass eben weiter nichts passiert. Aber Sie, es ist eine unverantwortliche Politik,
aber
die
was
hier
befürchten Sie genau? Was ist, Sie befürchten eine stärkere Eskalation dieses Krieges, dass Putin einen Gegenschlag auf...
Ich befürchte erstmal das, was Herr Luft richtigerweise angedeutet hat, was wir komplett aus den Augen verlieren, nämlich was dieser Krieg für diese Menschen bedeutet, die dort kämpfen, und zwar sowohl für die ukrainischen Soldaten als auch für die russischen Soldaten, was er für die Zivilisten bedeutet, die gestern auch gestorben sind, weil Krieg ist, weil Russland eben angreift. Das ist das Erste, was ich befürchte. Das Zweite, was ich befürchte, ist, dass wir in eine Eskalationsspirale tatsächlich kommen. Weil wenn diese Unterstützung seitens der NATO weiter zunehmen sollte, dann glaube ich das nicht, so wie Sie das gesagt haben, dass es da nichts passieren wird, sondern dann wird Russland eben reagieren. Ich weiß es nicht, wie es reagieren wird, aber ich würde es auch nicht darauf ankommen lassen.
Sie haben in der Neuen Zürcher Zeitung unter anderem Atomwaffen als psychologische Waffen bezeichnet. Ja. Dann würde ich Ihnen mal empfehlen, nach Japan zu gehen und mal mit denen über psychologische Waffen zu reden. Ja? Ich glaube, dass Ihnen in Japan da massive Unverständnis.
Sie wollen das über jetzt nicht im Ernst vergleichen,
doch,
oder?
Doch.
Das ist der Einsatz. Das
auf
ist
jeden Fall. Je stärker Russland in die Defensive getrieben wird, desto größer ist die Gefahr, dass sie taktische Nuklearwaffen einsetzen.
Aber Russland ausgeht aus der Diplomatie, die die Kontrolle von Nuklearwaffen mit beinhaltet. Wenn Russland diese Verträge verletzt oder sie faktisch aussetzt.
Die sind nicht nur von den Russen gekündigt worden, auch von den Amerikanern.
Aber nochmal, die Sequenzierung, auf die Sequenzierung kommt es doch wirklich an. Und das dürfen wir jetzt immer nicht aus dem Auge verlieren.
Der Vertrag wurde 2002 von den Amerikanern
Der grundsätzliche Punkt hier ist, dass Russland sich immer wieder aussucht, in diese Offensivvorlage zu gehen. Und wenn Sie die NATO kritisieren für das, was sie an ihrem Verteidigungsbündnis gestärkt hat, besonders über die letzten 2 Jahre, dann muss man der NATO von vornherein zugute rechnen, dass sie das auf eine transparente, von Demokratien getragene Art und Weise tut. Was tut Russland? Sie schrauben ihre verschiedenen Industriedeals mit der Chinesischen Volksrepublik hoch. Sie verändern ihr Bankensystem, weil sie natürlich stark und richtigerweise sanktioniert werden bei einem völkerrechtlichen Krieg. Das heißt, sie verbündeln sich mit der Achse der autokratischen Staaten, mit dem Iran, mit China, mit Nordkorea. Das läuft auf Seiten der NATO ganz anders. Und weil Sie auch Japan angesprochen haben, Japan beteiligt sich sehr stark und engagiert. Und wir sehen auch, dass die Japaner in Washington sind, zusammen mit den Südkoreanern, zusammen mit den Australiern, zusammen mit den Neuseeländern, weil es hier um eine systemische Herausforderung Russlands geht gegenüber den Demokratien und der westlichen Welt.
Genau das ist der Fehler.
Das steht hinter dem imperialistischen Gedankengang von Wladimir Putin. Und Sie können über die NATO sagen, was Sie will, aber da haben sich Demokratien zusammengeschlossen, die diese Arbeit gemeinsam transparent.
Und es sind jetzt nochmal neue Länder dazugekommen, wie Schweden und Finnland. Es sind inzwischen 32 Länder und ich glaube 23 davon zahlen jetzt auch diese 2% von ihrem Bruttoinlandsprodukt. Ich würde trotzdem nochmal gerne ein bisschen bei der NATO bleiben, Herr Kolb. Wenn jetzt die NATO auf ihrem Gipfel, wenn Herr Selenskyj da spricht und ihm letztendlich suggeriert wird, dass er bald in die NATO treten könnte. Was bedeutet das? Überfordert sich das Bündnis nicht? Ist das nicht genau der Schritt zu viel, der auch falsch verstanden werden kann?
Also suggeriert würde ich jetzt nicht sagen. Also man hat ihm ja gesagt, der Prozess ist irreversibel. Was schon, würde ich sagen, gegenüber dem letzten Gipfel in Vilnius ein großes Zugeständnis war. Weil es gibt ja auch innerhalb der NATO Länder, die eben sagen, solange Kampfhandlungen herrschen, solange der Krieg herrscht, solange kann die Ukraine gar nicht aufgenommen werden. Aber es ist natürlich klar, dass wir uns fragen müssen, was wollen wir für eine europäische Zukunft haben? Und da bin ich wieder bei der alten Frage, hat ein souveräner Staat das Recht, sein eigenes Verteidigungsbündnis zu wählen, ja oder nein?
Aber das Verteidigungsbündnis muss ja auch sagen, ob es denjenigen aufnehmen möchte.
Es muss das sagen. Also es kann ja, und die NATO kann das ja, sie kann Einladungen aussprechen gegenüber jedem souveränen Staat. Also nicht nur gegenüber denjenigen, die in der Partnership for Peace sind, sondern im Prinzip gegenüber jedem. Das ist ein Instrument des Völkerrechts.
Ja, aber dann hätte sie es vielleicht früher machen müssen, um die Ukraine zu schützen.
Ja, und da können wir uns jetzt unterhalten über die 90er Jahre. Ich meine, die Idee auch des Budapester Abkommens war ja, dass man sagt, die Ukraine gibt ihre Atomwaffen ab, dafür wird sie neutralisiert und interessanterweise Russland als Garantiemacht zusammen mit den USA und Großbritannien garantiert die Neutralität der Ukraine. Hat ja fantastisch geklappt. Die Garantiemacht fällt in die Ukraine ein.
Ja, in der Ukraine
wenn Sie das Dokument gelesen hätten, würden Sie wissen, dass das nicht das Papier ist.
Fällt in die Ukraine ein mit dem Ziel, sie als Staat und Nation zu unterwerfen und als souveränen Staat zu beenden. So, dasselbe Russland, bitte studieren Sie das Budapester Abkommen. Russland ist Garantiemacht des Budapester Abkommens 1994. 2014 kommt die erste Invasion in die Ukraine und 2022 die zweite Invasion. Für Russland in seiner imperialen Auffassung gilt dieser Konsens, den wir haben, dass man sich an Verträge hält, dass es Völkerrecht, staatliche Macht bindet. Dieser Konsens, den gibt es nicht in Russland. Wenn Sie das nicht glauben, dann beschäftigen Sie sich bitte mit sowjetischer Geschichte. Das war schon in Sowjetzeiten so. Also, und ist im heutigen Russland nicht anders.
Halte nichts von Oberlehrern.
Ich glaube, wir können ja einfach ganz vernünftig miteinander sprechen.
Das wäre schön,
ja. Ja, Herr Luft, was würde das bedeuten, wenn die Ukraine tatsächlich Mitglied der NATO würde, Ihrer Meinung nach?
Ja, es würde tatsächlich eine weitere und einen Eskalationsschritt bedeuten, dessen Auswirkungen man gar nicht absehen kann. Wenn jetzt schon von Bodentruppen die Rede ist, ja, wenn man gleichzeitig weiß, dass zu ihrem Thema Transparenz, dass die großen Mehrheiten in nahezu allen NATO-Staaten gegen einen Krieg sind, ja, dann muss man einfach sagen, dass diese Konfrontation, dieses sozusagen die ständige Aufrüstung, die Aufnahme der Ukraine in die NATO, das wäre eine Katastrophe. Das kann man mit Sicherheit so annehmen.
Also was hätten Sie gerne, dass die europäischen Länder, Teil dieses Gipfels ist ja übrigens ein neues Resilienzprogramm, ein Vorbereitungsprogramm, also eine Verwirklichung eines möglichen Artikel 5 Ernstfalls. Das wollen alle NATO-Mitgliedsländer jetzt proben. Dazu gehört zum Teil natürlich auch die Diskussion über die Wehrpflicht oder dass sie wieder kommt, dass darüber nachgedacht wird, wie werden wir eigentlich verteidigungsfähig. Ja, diesen doppeltes Ziel, einerseits die Ukraine in ihrem Freiheitskampf zu unterstützen und zweitens weiterhin die Wehrhaftigkeit der NATO-Staaten nach vorne zu bringen. Und das nicht zu tun, also sich nicht resilient zu machen, so wie die Finnen und Schweden es außerhalb des NATO-Bündnisses lange gemacht haben, das wäre fahrlässig angesichts dessen, was wir aus der jüngsten Geschichte mit Russland immer wieder erlebt haben.
Ja, dass Schweden, Schweden und Finnland Mitglied geworden sind. Herr Opjak, was ist das für Sie dann für ein Zeichen, dass Schweden und Finnland als Länder, die lange neutral waren, sagen, wir wollen jetzt dieser NATO-Beitritt. Was sagt das letztendlich auch über die NATO aus?
Ja, das lag das aus, dass wir in ein Klima geraten sind, durch diesen Krieg natürlich, dessen Vorgeschichte wir anders sehen, als Sie sehen, wo die Staaten oder wo auch die Mehrheit der Bevölkerung dann inzwischen, glaube ich, dann sich dazu bekannt hat, okay, dieser Status ist uns zu unsicher. Diese Länder haben das überhaupt ganz viele Jahre gar nicht erwogen. Das heißt, diese Kriegsatmosphäre, wissen Sie, in meinem Land werden 4% des Bruttoinlandsprodukts für Rüstung ausgegeben. 4%. Das hört sich eigentlich wenig an. Das ist viel mehr als die NATO-Staaten. Aber wenn man das zur Relation eigentlich zu den Staatsausgaben macht, ich merke schon die anderen politischen Veränderungen. Das heißt, diese Kriegsangst wird auch leider von der aktuellen polnischen Regierung weiter geschürt, meiner Meinung nach über Maß. Denn wenn wir tatsächlich ein NATO-Bündnis ist, was sich ständig versichert, dass sozusagen einer für alle, alle für den einen, dann müssten wir eigentlich ganz nüchtern schauen und sehen, dass wir als NATO-Bündnis insgesamt natürlich deutlich stärker sind als Russland derzeit ist. Deshalb, selbst wenn es solche Pläne geben würde seitens Russlands, die meiner Meinung nach absurd sind, zu sagen, dass Russland einen Angriff auf die NATO plant, dann müssten wir sagen, wir sind jetzt schon gerüstet. Das heißt, wir müssen zumindest keine Angst haben. Wir können reformieren, wir können solche Dinge tun, aber keine Angst.
Ich würde gerne den Ökonom genau dazu noch mal fragen, als Militärökonom, Herr Kolb, wie stark ist die NATO eigentlich im Vergleich auch zu Russland?
Also auf Ihre Bemerkung, ich bin froh, dass Polen aufrüstet. Ich bin froh, dass sie 4% ihres Bruttoinlandsprodukts dafür investieren. Weil in der Vergangenheit haben die meisten europäischen Staaten ihre Verteidigung also wirklich massiv vernachlässigt. Und so sehr ich Trump widerlich finde, aber in einem hat er recht, nämlich mit seinem Argument, dass die Europäer die Trittbrettfahrer der Amerikaner waren. Also noch 2016 haben 5 von 23 NATO-Staaten damals dieses Ziel von 2%, das mal auf dem Prager Gipfel 2002 beschlossen war, erreicht.
Aber sichert
erst jetzt sind sie dabei, das nachzuziehen.
Sichert die den Frieden?
Die NATO ist ein Verteidigungsbündnis. So. Und wenn wir uns fragen, wie sichert die NATO den Frieden, dann müssen wir uns natürlich fragen, wer ist der Gegner? So. Sie sehen das offenbar anders, aber ich schaue auf Russland und frage mich, ist das eine Macht, die aggressive und gewalttätige Akte begeht gegenüber anderen Staaten? Und könnte sie diese Akte wiederholen? Nicht notwendigerweise jetzt gegen Polen, weil Polen noch rechtzeitig aufgerüstet hat, aber gegen schwächere Flanken, wie zum Beispiel das Baltikum oder gegenüber Staaten, die noch keinem Bündnis angehören, wie zum Beispiel Moldawien. Und ich denke schon, dass wir jetzt in einem historischen Prozess sind, wo wir eben umdenken müssen, wo wir uns verabschieden müssen von dieser Idee, gemeinsames Haus, gemeinsame Sicherheitspolitik mit Russland, sondern wo wir uns auf eine Situation einstellen müssen, wo wir einen langfristig feindliches Russland bekommen?
Also
wenn
wir um das einmal klar
einer nach dem anderen mit der Luft, dann kommt über
SE. Ich möchte noch mal sagen, erstens, diese Imperialismus-These ist meines Erachtens unzutreffend. Das Gleiche gilt für die Behauptung, Russland würde ausgreifen, sobald der Ukraine-Krieg beendet ist. Wenn Russland so schwach ist, wie Sie sagen, nicht mal die Ukraine erobern kann, dann ist doch die Frage, warum wird sie dann ausgreifen und andere Teile Europas möglicherweise angreifen? Das halte ich für völlig abwegig. Eine zweite These möchte ich noch wirklich in den Raum stellen, weil die zum Verständnis der Zusammenhänge zentral ist. Es geht auch bei der Frage, ob die Ukraine in die NATO soll oder nicht, geht es um das Thema der Einflusssphären. Und das Problem ist, dass die Amerikaner seit der Wolfowitz-Doktrin den Globus als ihre Einflusssphäre definieren.
Okay. Entschuldigung. Also widersprechen Sie dem, dass die Amerikaner diese Einflusssphäre
haben? Aber die NATO besteht aus 32 Länder.
Aber Herr Biden hat gesagt, er regiert die Welt. Ja, aber es geht um das Thema Einflusssphären. Und die Amerikaner sagen, niemand. Das ist doch die Frage, multipolar oder nicht. Es geht um eine Demokratisierung der internationalen Beziehungen. Das heißt, auch andere, zum Beispiel die Chinesen und die Russen, werden in Zukunft und tun es bereits jetzt, Einflusssphären und Bündnisse, BRICS und so weiter.
Indien beispielsweise, eine Demokratie. Ja. Also falls das für Sie so wichtig ist, dass es eine Demokratie ist. Also ich glaube, wissen Sie, das würde wirklich eine Sache, die wir komplett ausblenden, so wie Sie argumentieren mit dem, dass wir Demokratien sind und deswegen das im Konsens beschlossen wird und da gibt es Rückhalt und so weiter und dass wir uns an das internationale Recht halten. Also da werden zwei Dinge komplett ausgeblendet. Erstens für die Menschen im Irak, in Syrien, in Afghanistan. Wissen Sie, wenn Sie, ob Sie von einer Demokratie gebombt werden oder von einer Autokratie, das ist für diese Menschen herzlich irrelevant. Ja?
Das würde ich in Syrien mal in Frage stellen.
Das ist ganz wichtig, dass man einfach
dass russische Kampfjets Aleppo in Schutt und Asche bomben, gebombt haben, das wissen Sie schon.
Ich würde gerne die letzten 10 Minuten, weil ich glaube, wir kommen da eh nicht zusammen, gerne nochmal darüber sprechen, über die Zukunft der NATO, was das heißt zum einen, Frau Klüver-Eschburg, was bedeutet es, wenn Trump gewählt wird? Was bedeutet das für die NATO, der nun klar gesagt hat, wer nicht zahlt, den werden wir auch nicht beschützen, der sich sehr negativ über das Bündnis geäußert hat? Was erwarten Sie?
Also das Erste ist, dass dieser Gipfel, der in Washington stattfindet, glaube ich, der europäischste NATO-Gipfel ist, den wir in jüngster Zeit erlebt haben, auch wenn der letzte NATO-Gipfel in Vilnius war und der davor, wo das neue strategische Konzept vorgelegt wurde, in Spanien.
Also die Europäer sind mal aufgewacht.
Genau, weil um das noch kurz zu ergänzen, was Herr Kolb gesagt hat, es geht bei den Europäern nicht nur um mehr Geldausgabe, sondern es geht um Kapazitäten, Koordinationen, es geht um Industrieproduktion, es geht um darum, wie bestimmte Dinge finanziert werden. Aber vor allen Dingen geht es darum, dass die Europäer von sich aus effizienter werden. Und es stimmt, dass die Amerikaner das in den 90er Jahren, Madeleine Albright und andere, quasi diese Entwicklung verhindert haben. Das war immer ein besonderes Augenmerk der Franzosen. Und dass es jetzt aber darum geht, dass der europäische Teil der NATO unterstützt, nicht dupliziert von bestimmten Strukturen innerhalb der EU, wo es um gemeinsame Finanzierung geht, wo es auch um Wettbewerbsfähigkeit geht, wo es auch um Wettbewerbsfähigkeit der Industrien, der Verteidigungsindustrien geht, dass Europa, wir sind gerade noch im Fußballspiel, den eigenen Kasten im besten Fall sauber halten kann. Warum? Und das, da sind wir bei dem Thema, was wir gerade hatten, weil sich, egal wer im Herbst in das Weiße Haus gewählt werden würde, sich zunehmend konzentrieren wird auf die systemische Herausforderung, die im Indopazifik China darstellt. Und da gibt es dann wiederum andere Verteidigungsbündnisse. Der Quad ist schon implizit angesprochen worden mit Indien. Aber das werden unterschiedliche Konzentrationen ausmachen, egal wer ins Weiße Haus einzieht. Donald Trump wird die NATO in einen Schlafmodus verlegen. Best-Case-Szenario, Worst-Case-Szenario, austreten. Da gibt es Kongressregeln dagegen, die er gegebenenfalls, weil er die ganze Institutionendimension der USA auseinandernehmen wird, in Anführungszeichen implizit aussetzen würde. Aber in jedem Fall ist es klar, dass die USA strategisch vorhat, mehr Wertigkeit auf die Verteidigung im Indopazifik zu setzen. Die USA ist bi-coastal, hat zwei Küsten zu verteidigen. verteidigen. Und da müssen die Europäer mehr tun, sie müssen es differenzierter tun.
Sie sind ja auch bereit, jetzt auch mehr zu tun, hat auch der Kanzler jetzt gesagt.
Da mehr zu tun.
Herr Opielka, ist das für Sie eine Beruhigung, wenn die NATO europäischer wird und wenn die Rolle der Amerikaner schwächer würde bei einem möglichen Präsident Trump?
Wissen Sie, ich hätte das ja vorher erwähnt, ich hätte mir das gewünscht, dass es vorher so gewesen wäre, aber eben, dass man eben Russland eingebunden hätte, weil das war ein realistisches Szenario. Wir vergessen bei all der Diskussion darüber, dass über die Beitragszahlung, ob dieses Burden Sharing und so weiter sozusagen gerecht ist oder nicht gerecht, dass die NATO eben auch ein Vehikel der Amerikaner ist, um eben in Europa Einfluss zu halten. Und das sage ich nicht ich als angeblich anti-amerikanisch.
Was würden, gibt es so eine Hoffnung, dass Trump Präsident wird, weil dann der Einfluss der Amerikaner weniger würde?
Ich bin mit Ihnen da ausnahmsweise in einer Sache einig. Ich bin auch gegen Trump, weil ich glaube, dass er generell eine unberechenbare Person ist und man nicht weiß, was dort passiert. Aber in der Frage, dass tatsächlich seine Berater zumindest angedeutet haben, dass es einen Friedensvorschlag geben kann, auch wenn der schmerzhaft sein wird, weil es wird, wie gesagt, keinen gerechten Frieden geben. Ich glaube, dass das für die Europäer, auch wenn das jetzige Regierung ablehnt, unsere jetzige Regierung, vorteilhafter wäre. Ja.
Herr Kluf, wie stehen Sie dazu? Würden Sie sich eine stärkere europäische Rolle in der NATO da wünschen? Und wie sehen Sie einem möglichen Präsident Trump da gegenüber?
Trump hat gesagt, er wird den Konflikt mit der Ukraine beenden, mit Russland beenden, zur Ukraine.
Das trauen Sie noch.
Das kann man den Ukrainern nur wünschen, weil sie ausbluten, weil unendliche Opfer gebracht werden. Jeden Tag kommen neue Witwen und Waisen und verlieren Mütter ihre Söhne. Also das muss ein Ende finden. Und da kann man nur hoffen, dass Trump erfolgreich ist. Wenn die Europäer
Sie glauben, dass Putin sich auf eine Verhandlung mit Trump einlassen würde?
Das kann ich mir durchaus vorstellen. Ich würde aber vor allem sagen, wenn die Europäer nicht sehen, dass Aufrüstung und Konfrontation der falsche Weg sind, dass es nur einen Weg gibt zum Frieden und das ist der Weg mit Russland. Es gibt nur einen Frieden mit Russland. Alles andere ist der Untergang. Und diese Fehleinschätzung Russlands, ich habe das noch mal nachgelesen, der Chef des deutschen Heeres hat 1941 im Juli, nach 2 Wochen des Überfalls auf die Sowjetunion, gesagt, in 2 Wochen ist Russland erledigt. Ja? Also diese Fehleinschätzung Russlands hat eine Tradition, die geht natürlich auch auf Napoleon zurück, ja, und so weiter, aber das zu sagen, Russland ist kein Thema, die halten wir irgendwie nieder und zerstören Russland, das wird nicht funktionieren. Ja, das sind
Frage,
die Thinktanks, die das denken.
Finden Sie ein stärkeres europäisches Engagement in der NATO?
Wenn es in Richtung weniger Konfrontation, Einbindung geht, Einbindung Russlands in eine Nachkriegsordnung. Darum geht es.
Aber wer konfrontiert denn weiter? Wer bringt Migranten an die finnische Grenze? Wer macht jeden Tag ein Dutzend von Cyberattacken? Wer greift auf unterschiedlich hybride Weise an den Nordgrenzen, in den nördlichen Wässern ständig?
Wie soll Ihre Meinung nach der Krieg enden?
Der grundsätzliche Punkt, also erstmal muss Europa sich in dem Sinne verteidigen können. Zweitens kann es nicht darüber gehen, dass Wladimir Putin entscheidet, welche Gebiete zu ihm in Anführungszeichen nach Hause kommen. Sagen Sie das mal den Eltern der verschleppten Kinder. Sagen Sie das mal den Opfern von Bucha. Sagen Sie das mal den Menschen, die jeden Tag unter diesem Krieg leiden, wie sie es tun.
Und Sie wollen, dass dieser Krieg weitergeführt wird, bis Putin nichts mehr zu sagen.
Nein, aber Putin
dann sagen
muss,
Sie, was das Ende des Krieges
letztendlich
ist.
Also erstes Mal muss er zurückgedrängt werden, Nummer eins. Er muss verstehen, dass auf der anderen Seite die Stärke eines demokratischen Bündnisses weiterhin trägt, die gefährlich sein kann und die für ihn die entsprechende Opferlage anders drehen würde, als er sie zurzeit empfindet. Und innenpolitisch natürlich muss sich in Russland entsprechend etwas ändern, denn eine Kriegswirtschaft das ist auch noch der Fehler einer imperialen Welt.
Ganz kurz zum Schluss, Herr Kolb, glauben Sie, dass die NATO, wenn sie ihr 100-jähriges feiert, dass es dann eine Strategie gibt mit Russland zusammen?
Also ich bin über zwei Dinge froh. Erstens, dass die NATO in Europa ist. Ansonsten wäre Europa nämlich längst Teil der sogenannten russischen Einflusssphäre. Und wie wir dann leben würden, das will ich mir lieber gar nicht vorstellen. Und zweitens, wer die ukrainischen Kriegsopfer beklagt, der möge diese Botschaften bitte direkt an Putin richten. Putin kann diesen Krieg jeden Tag beenden. Und okay. Ich denke, die Aufgabe
die
der NATO,
Moment,
die Aufgabe der NATO wird es sein, in dieser Stunde hinzustehen und zu sagen, das tolerieren wir nicht und wir unterstützen jeden Staat dabei, sich dagegen zu wehren.
Ich bedanke mich ganz herzlich für die Diskussion, Herr Opielka, Herr Luff, Frau Klüver-Eschwuck und Herr Kolb. Ich bedanke mich bei Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, fürs Zuschauen. Bis dann. Tschüss.